Okay, dann Arsch. Arsch ist politisch korrekt, oder?
Du machst Leute über Leute lustig, die Hämorrhoiden haben.
Okay. Diskriminiert. Aber dann lass uns
herzlich mal gucken. Willkommen bei der Tagesschau. Ich mich wie Susanne Daubner, die hier die Blätter.
Ich habe auch eine Lachanfall gehabt.
Ja, habe ich auch gesehen. Aber nur Morgenmagazin. Ja, also in der Morgenausgabe.
Das war so witzig. Okay, aber dann lass uns doch
liebe
mal.
Liebe Susanne Daubner.
Ich auch. Bis zum nächsten Mal Schimpfwörter überlegen, die nicht diskriminierend sind. Niemandem gegenüber. Hallo zusammen und recht herzlich willkommen. Rechtsruck, Menschen sterben.
Rechtsruck.
Auf dem Vormarsch.
Links, grün, versifft.
Hey ihr Lieben und willkommen zurück bei Links, grün, versifft. Wie immer begrüßen euch vor den Mikros
Luca
und Ronja. Und heute wollen wir mit euch über den Rechtsruck in Deutschland reden. Ein sehr ernstes Thema. Aber Luca und ich sind heute ein bisschen schräg drauf. Wir haben den ganzen Tag eigentlich so rumgehangen und dann war meine Lösung, Luca einen Kaffee zu geben. Seitdem ist er sehr überdreht und wir hatten...
Ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, Entschuldigung, ich muss mich direkt schon mal unterbrechen. Ich hatte um einen kleinen Kaffee gebeten.
Das stimmt.
Und Ronja hat mir einen Eimer vor die Nase gestellt und jetzt bin ich natürlich total so koffeinhigh. Ich trinke fast nie Kaffee.
Genau, und Lukas Adrenalin ist sehr ansteckend auf mich. Also wir sind beide etwas überdreht. haben inzwischen, glaube ich, das 25. Take für diese Folge, weil wir jedes Mal lachen mussten, als wir angefangen haben, aber jetzt wird es
also
klappen.
In den ersten 10 Sekunden, muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt. Aber jetzt geht's los. Und genau, wir hoffen, dass das Thema euch gefällt, dass wir euch vielleicht ein paar neue Denkanstöße geben. Und ganz kurz vorweg, auf welche Themenblöcke wir eingehen werden. Das sind zum einen die Landtagswahlen, die wir vor kurzem in Bayern und in Hessen hatten. Danach gehen wir dann so auf die Gründe und Inhalte ein, warum Menschen auf die Idee kommen, rechtspopulistische oder auch rechtsextreme Parteien zu wählen. Danach gehen wir dann auf die Wählerinnenschaft ein. Und zum Schluss wollen wir noch auf die positive Rückkopplung eingehen, also wie es dann eben passiert, dass insgesamt der Diskurs sich weiter, also der rechte Diskurs in der Mitte ankommt, wenn diese rechtspopulistischen Parteien irgendwas zu sagen haben. Gut, willst du noch was sagen, Luca, bevor es losgeht?
Nee, ich habe voll Bock. Und ja, also wir werden bestimmt ein bisschen überdreht sein, aber das ist auch gar nicht schlecht, selbst wenn das Thema eigentlich ein ernstes ist. Ja. Bringt es ja auch nichts jetzt. Nur in irgendwie negativen Emotionen zu wallen. Deswegen seht es uns bitte nach.
Das stimmt. Aufregen werden wir uns trotzdem irgendwie, aber vielleicht werden wir auch ein bisschen öfter zwischendurch lachen. Hoffentlich. Okay, dann geht's los mit den Landtagswahlen. Wie wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen haben, war vor 2 Wochen in Hessen und in Bayern Landtagswahl. Und insgesamt war das Ergebnis dieser beiden Wahlen sehr erschütternd. Also zusammen machen diese beiden Bundesländer knapp 25% der Bevölkerung in Deutschland aus, wobei man sagen muss, also Bayern hat eben sehr viele EinwohnerInnen. Hessen ist eher ein relativ, also kein relativ kleines Bundesland, aber auch kein riesengroßes. Also der Hauptanteil ist da definitiv in Bayern. Ganz kurz die Ergebnisse. Also in Hessen hat die AfD 18,4% der WählerInnenstimmen bekommen. Und ist sogar die zweitgrößte Partei insgesamt, also noch vor SPD und Grün. In Bayern ist die AfD die drittgrößte Partei geworden, hat da über 14% bekommen und ist eben nach CSU und Freien Wählern. Insgesamt ist das halt wirklich erschreckend. Also alle Ampelparteien wurden krass abgestraft, haben alle jeweils 5% circa verloren. Die FDP ist aus dem nächsten Landtag rausgeflogen. Und naja, insgesamt auch für SPD und Grüne war das Wahlergebnis in den beiden Landtagen wirklich, wirklich erschütternd. Und ja, da muss man jetzt dann mal sich überlegen, wie es dazu kommen konnte. Was ist da passiert? Was ist da los und wie soll das insgesamt auch weitergehen? Denn also, na gut, wenn wir über den Rechtsruck reden, dann müssen wir auch über die AfD reden. Luca hat schon in der Vorbereitung gesagt, dass wir darauf achten müssen, dass wir quasi nicht nur über die AfD reden. Aber natürlich hat die einen sehr, sehr großen Anteil an diesem Rechtsruck, den wir gerade in Deutschland erleben. Und ja, es ist einfach erschreckend. Ich hätte in Hessen irgendwie nicht damit gerechnet, dass da auch 18,4% der Menschen die AfD wählen. Also, dass das in Thüringen, Sachsen und so inzwischen wirklich so ist, dass da sehr viele Menschen sehr rechts sind. Das hat man schon akzeptiert, mehr oder weniger. Mhm. Aber in Hessen, ich habe mal eine Weile in Hessen gewohnt, deshalb habe ich da auch noch irgendwie eine persönliche Bindung zu, hat mich das schon echt nochmal krass erschreckt.
Ja, absolut. Und ich glaube, man muss schon sagen, also auch die CSU hat ja trotzdem eins ihrer schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten. Ja. Also nicht nur die Ampelparteien wurden abgestraft, sondern eigentlich alle etablierten, sozusagen traditionellen Parteien, außer ja. vielleicht die Freien Wähler und die AfD, obwohl die Freien Wähler, würde ich sagen, sind ja auch eigentlich ein relativ neues Phänomen und ja auch eigentlich so eine Art Protestpartei und Anti-Establishment-Partei. Und ja, ich glaube, was wirklich erschreckend ist, ist, man sieht halt, also diese zwei Wahlen haben zwei Sachen gezeigt, nämlich erstens, die AfD ist kein ostdeutsches Problem mehr, sondern ein gesamtdeutsches Problem und sie wird halt jetzt zur zweitstärksten Kraft in Deutschland. Das muss man auch einfach so sehen. Die Wahlergebnisse haben es gezeigt. Die Bundesumfragen gerade sind genauso katastrophal. Und ja, es wird halt eine Partei, die rechtsextreme PolitikerInnen hat. Ich glaube, bei den WählerInnen muss man das noch ein bisschen differenzierter sehen. Mhm. Aber definitiv bei den PolitikerInnen, die diese Partei vertreten, einfach rechtsextreme Elemente, Nazis zu einem großen Teil. Und eine Partei, die sich halt immer weiter radikalisiert hat in den letzten Jahren.
Ja.
Und dass die halt jetzt salonfähig wird. Und es wird, geht auch nicht mehr darum zu sagen, AfD geht gar nicht, sondern ist, diese Diskussion ist eigentlich vorbei. Also die haben sich jetzt halt als Kraft etabliert. Man weiß jetzt, es ist keine temporäre Angelegenheit, wie das irgendwie, glaube ich, am Anfang irgendwie schön geredet wurde. Sondern die sind jetzt hier, die bleiben. Und wir müssen uns halt wirklich mit denen auseinandersetzen.
Ja, ich will ganz kurz da einhaken, was du gesagt hast. Also du hast gesagt, dass in der Partei eben sehr viele rechtsextreme Menschen sind und dass man da vielleicht die WählerInnen nochmal anders betrachten muss. Da habe ich nämlich Zahlen zu rausgesucht. Und zwar ist es wohl in Hessen so, dass 47% die AfD aus Überzeugung gewählt haben und 46% aus Enttäuschung den anderen Parteien gegenüber. Mhm. Also schon fast 50-50 aufgeteilt. Und in Bayern sind es 38%, die aus Überzeugung gewählt haben und 55% aus Enttäuschung. Und in Bayern wurde dann aber auch zusätzlich noch eine weitere Umfrage durchgeführt. Und zwar haben 67% der AfD-WählerInnen, die befragt wurden, gesagt, dass sie die AfD als rechtsradikal verstehen. Mhm. Und haben aber gleichzeitig auch gesagt, 85% davon, dass es ihnen egal ist, dass diese Partei rechtsradikal ist. Also wir haben da noch ein gemischtes Feld. Teilweise machen die Leute das tatsächlich immer noch aus Frust und Protest, wobei ich das wirklich auch schwierig finde. Also ganz ehrlich, wenn man das vor 10 Jahren gemacht hat, ich weiß nicht genau, wie alt die AfD ist, dann konnte man das vielleicht noch verstehen, aber wenn man heute in dieser Welt, in der wir leben, mit der AfD auf dem Vormarsch, die AfD immer noch aus Protest wählt, dann hat man, glaube ich, wirklich was nicht verstanden. Also das finde ich fast noch schlimmer als die Leute, die es aus Überzeugung wählen.
Hm. Aber ich glaube, da würde ich ein bisschen Konter zu geben, aber ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Ich habe übrigens auch dieselben Zahlen gefunden, aber auch muss dazu sagen, dass die Protestwähler stark rückläufig sind. Also ich habe gesehen, in Bayern im Vergleich zur letzten Landtagswahl 10 Prozentpunkte weniger. Das heißt, sozusagen der Anteil der Leute, die die AfD aus Überzeugung wählen, wird immer stärker.
Ja.
Ich habe mir auch ausgesucht, was die wichtigsten Gründe waren für die Wahlentscheidung zur AfD. Und da haben die Leute in Bayern gesagt, die größten Sachen, also die wichtigsten Trends allgemein in Bayern waren Zuwanderung mit 27%, Energiepolitik mit 22% und dann kam erst Umwelt, Klima, Bildung, Schule und Wirtschaft.
Ja.
Und ich glaube auf jeden Fall bei der Zuwanderung hat auf jeden Fall die AfD da die meisten dieser Stimmen auf sich gezogen. Und 18% der Leute sagen, die größten Kompetenzen der AfD sind Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die zweitgrößte Kompetenz wird als Kriminalitätsbekämpfung gesehen. Da gibt es 10 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Landtagswahl. Soziale Gerechtigkeit bei 11, was glaube ich bei der also Finanz- und Steuerpolitik irgendwie auch lustig ist, weil die, also im Sinne von lächerlich, weil die AfD ja eigentlich überall kürzen will und eigentlich nur Steuergeschenke für Unternehmen und Superreiche machen will. Und auch bezahlbarer Wohnraum war 9%. Also man sieht wirklich, dass man denen jetzt wirklich auch Kompetenzen zuschreibt und eben nicht nur aus Protest wählt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also der AfD werden inzwischen einige Kompetenzen zugeschrieben und man merkt ja auch, dass die etablierten Parteien schon eine totale Angst vor der AfD haben. Also insbesondere die CDU-CSU ist da meiner Meinung eben ja der AfD zum Opfer geworden, weil sie Angst hatten, WählerInnen-Stimmen zu verlieren und deshalb ja teilweise auch diese rechtspopulistischen, dieses Narrativ übernommen haben. Und ich finde das auch ganz interessant, wenn man die beiden Wahlen in Hessen und Bayern sich nochmal anguckt, so wie viele Stimmen da jeweils von den konservativen Parteien zur AfD quasi gewechselt sind. Mhm. Also in Bayern hatten wir ja mit Söder einen wirklich sehr, sehr rechtspopulistischen, wenn nicht sogar schon rechtsextremen Wahlkampf. Wohingegen der in Hessen, ich weiß jetzt leider nicht, wie da der Spitzenkandidat hieß von der AfD, Der war aber insgesamt sehr viel moderater, der Wahlkampf. Und man hat eben in Bayern gesehen, dass 150.000 Menschen, die vorher konservativ gewählt hatten, jetzt die AfD gewählt haben. Und in Hessen waren das nur 41.000, also wirklich ein knappen Viertel davon. Also man sieht, dass wenn die etablierten Parteien dieses Narrativ übernehmen, auch wenn sie quasi Angst haben, Wählerstimmen zu verlieren und dann selber sich noch weiter nach rechts öffnen oder selber halt diesen Populismus an den Tag legen, dass das im Endeffekt ihnen nur noch mehr schadet und sie damit selber die rechten Parteien, vor denen sie so eine Angst haben, noch stärken. Und genau das ist ja passiert in den letzten Jahren. Deshalb sind wir jetzt hier und haben die AfD mit 20%.
Ja, absolut. Ich habe auch Zahlen gesehen, dass zum Beispiel 55% der AfD-Wählenden sagen, dass Zuwanderung bei ihnen die größte Rolle gespielt hat bei der Wahlentscheidung. Mhm. Und zum Beispiel bei den Grünen nur 1%. Also man sieht absolut, dass dieses Migrationspolitik-Thema absolut zieht. Und das wird ja auch von den Medien gerade so aufgefacht. Und deswegen, ja. Also ich glaube, das ist wirklich falsch, dann zu sagen, das ist jetzt so eine Protestpartei. Mhm. Und das nimmt diese Gefahr halt einfach auch, also relativiert das ja irgendwo, wenn man sagt dann so, ja gut, die sind gerade einfach nur unzufrieden. Ja. Aber nee, das Voll. Ist nicht so. Ich meine, die sind wirklich überzeugt, dass es diese Migrationskrise gibt und dass das irgendwie sehr schlecht ist für Deutschland, wenn jetzt Leute zu uns ins Land kommen. Und es wiederholt sich, glaube ich, so ein bisschen, was 2015 passiert ist. Und ich meine, dadurch ist ja die AfD erst so richtig irgendwie groß geworden. Und ich glaube, es wäre halt wirklich kurzsichtig jetzt zu sagen, so dass das reine Protest ist. Also da sind wir halt weit drüber einfach.
Ja, okay, dann ist das ja quasi die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, denn also der Hauptpunkt, warum Menschen die AfD gewählt haben, ist die Migration. Darüber wollte ich auch ganz gerne insgesamt ein bisschen reden, über dieses Thema Migration, weil also, so wie ich das mitbekommen habe, ist es ja teilweise auch so eine Scheindebatte, denn im Alltag haben die meisten Menschen, auch insbesondere die meisten Menschen, die die AfD wählen, gar nicht direkt mit Geflüchteten Kontakt. Natürlich gibt es diverse Kommunen, die überlastet sind, aber es gibt auch diverse Kommunen, die mit den Geflüchteten super zurechtkommen. Von denen hört man halt nur nichts, weil die nicht ständig in den Nachrichten gespielt werden. Aber da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Folgen von der Lage der Nation, wo sie auf dann eben auch darauf eingehen, dass dieses ganze Thema Migration total aufgebauscht wird. Und auch hier muss man sagen, dass da der komplette Diskurs so krass in der Mitte angekommen ist, beziehungsweise inzwischen ja auch bei den links angehauchten Parteien angekommen ist, ist ein krasser Erfolg der AfD und in meinen Augen super problematisch. Ich habe neulich eine Folge vom Deutschlandfunk-Podcast Der Tag gehört und da haben sie auch über dieses Thema Migration geredet und da hat dann die Interviewende am Ende gefragt, sollten also jetzt die Parteien SPD, Grüne, Linke auch mehr gegen Geflüchtete hetzen, damit sie halt wieder mehr WählerInnen Stimmen bekommen. Mm. Und ich finde schon diese Frage so unglaublich problematisch, weil man kann doch jetzt nicht anfangen, Politik zu machen, die menschenverachtend ist, weil man dann potenziell mehr WählerInnen Stimmen bekommt, was ja auch nicht stimmt, was wir ja an der Wahl in Bayern gesehen haben. Aber alleine dieser Diskurs ist so krass toxisch und problematisch, dass wir da mal wieder wegkommen müssen. Und deshalb nochmal einen Schritt zurück. Also es wird ja bei Migration ständig über illegale Migration gesprochen. Und schon alleine das ist rechter Populismus, denn es gibt keine illegale Migration. Die Menschen, die hierher kommen, haben entweder halt ein Visum oder sie kommen hierher, weil sie flüchten und Asyl beantragen wollen. Und das ist legal, das dürfen sie. Aus einem anderen Grund kommen sie hier nicht her. Das heißt einfach schon, wenn ihr diesen Terminus illegale Migration benutzt, gewöhnt es euch bitte ab, weil es rechter Populismus ist, der sich einfach in die Mitte eingedrängt hat. Also die kommen hierher, um Schutz zu suchen und dann wird darüber entschieden, ob sie Asyl bekommen oder nicht. Aber illegale Migration gibt es nicht.
Aber glaubst du nicht, dass sie darauf abzielen, dass Leute quasi ihr Asyl verwehrt wird, also ihr Asylantrag nicht erfolgreich ist und dass sie dann sozusagen nicht abgeschoben werden, sondern bleiben, die Personen?
Na gut, das kann natürlich sein, auch dass das deren Motivation ist, aber deshalb ist ja trotzdem der Grund, warum sie herkommen, nicht illegal.
Ja, das stimmt. Ja.
Sie dürfen hier Asyl beantragen, ob das dann gewährt wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber auch da ist es wirklich interessant zu sehen, weil der Großteil der Menschen, die dann Asyl beantragt und auch wenn das Asyl abgelehnt wird, trotzdem noch geduldet ist. Also das ist quasi, ich meine, ein Fünftel oder so der Leute, die dann wirklich sofort ausreisepflichtig sind, aber vier Fünftel im Grunde sind geduldet aufgrund von familiären Beziehungen, aufgrund von Krankheiten, aufgrund von nicht vorhandenen Reisedokumenten oder was auch immer. Und selbst von diesem ein Fünftel, das dann wirklich direkt ausreisepflichtig ist, also eigentlich abgeschoben werden sollte, gelingt es nicht in den meisten Fällen. Ich habe vorhin gelesen, dass nur 2 von 3 Abschiebungen tatsächlich dann auch gelingen, weil die Leute entweder nicht auffindbar sind oder teilweise auch, weil die PilotInnen oder die Fluglinien sagen, nö, wir schieben die nicht ab, wir fliegen die nicht.
Man muss dazu sagen, auch diese Gründe sind ja zum Teil auch abstrus. Also es werden ja auch Leute abgeschoben, die fest verankert sind in Deutschland. Deutschland, ja, die irgendwie hier Ausbildungen begonnen haben, die irgendwie fertige Fachkräfte sind und so weiter und so fort. Also man kann sich auch darüber unterhalten, ob diese Leute, die dann eigentlich abgeschoben werden müssten laut dem Gesetz, ob das überhaupt Sinn macht.
Total.
Weil die meistens warten ja schon so lange auf eine Entscheidung über einen Asylantrag und sind schon so lange hier, dass viele von denen ja auch total integriert sind.
Genau. Und auf der gleichen Seite haben wir das krasse Problem vom Fachkräftemangel,
ja,
in Deutschland. Also wir bräuchten jährlich theoretisch 400.000 Menschen, die nach Deutschland einwandern, damit wir diesem Fachkräftemangel irgendwie was entgegensetzen können. Und gleichzeitig haben wir eine Menge Menschen in Deutschland sitzen, die gerne hier bleiben wollen, die teilweise, wie du sagst, schon, ja, integriert sind, schon in Strukturen aufgefangen wurden, die wir aber wegschieben wollen, was ja auch wieder den Staat Geld kostet.
Ja, klar.
Und deshalb ist diese ganze Debatte so unglaublich problematisch und so unglaublich unnötig, sage ich so gerne, das ist so unnötig, weil, ja, das halt wirklich so ein kleiner Anteil an Menschen ist, die dann tatsächlich abgeschoben werden dürften. Und wir sollten uns auch lieber auf den großen Anteil der Menschen konzentrieren, die hier bleiben dürfen und mit denen wir auch sinnvoll was anfangen können.
Kleine Parenthese dazu. Ich habe auch letztens ein interessantes Interview gesehen mit Thilo Jung, wo der auch gesagt hat, dass das ja auch problematisch sei, wenn man nur erwartet, dass man jetzt die hoch ausgebildeten Leute aus dem Ausland hierher bringt,
ja,
weil das ja auch den Braindrain in diesen Ländern dann voll anheizt. Ich meine, also jeder findet es ja normal, dass wir auch sozusagen deutsche Staatsbürger ausbilden, ja, von einem Niveau, ja, der niedriger ist als nach der Ausbildung. Wieso sollten wir das nicht mit Leuten machen, die hierher kommen wollen?
Ja, voll.
Also wieso sollen die schon irgendwie fertig formiert zu uns kommen? Und da kommt ja noch dazu, dass viele dieser Personen ja auch schon eine Ausbildung haben, die wir, ja, überhaupt nicht anerkennen.
Ja.
Also zum Teil würde das ja gehen, wenn da die deutsche Bürokratie auch nicht ganz so strikt wäre.
Ja.
Also egal, wir schweifen ein bisschen ab. Aber auf jeden Fall, es gibt viele Gründe, um sich gegen diese Migrationsrhetorik zu stellen. Ne?
Voll.
Kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
Ja, sehr gut. Dann ein weiterer Punkt, an dem sich die AfD reibt oder der Leute dazu bringt, die AfD zu wählen, sind die Energiepreise, die eben in den letzten Jahren, ja, wie wir alle wissen, stark angestiegen sind. Und da ist halt das Problem, dass zum Beispiel der CDU quasi das mit zum, also der wird das mit vorgeworfen. Also es wird ihr zum Vorwurf gemacht, dass die Energiepreise so stark gestiegen sind, weil ja die CDU damals auch massiv daran beteiligt war, eben aus aus der Atomenergie auszusteigen. Und deshalb sehen die Leute, okay, ich muss hier jetzt viele hohe Energiepreise zahlen, sie sind darüber unzufrieden und die CDU können sie aber nicht wählen, weil die damit daran eine Teilschuld trägt und dann ist quasi nur noch die AfD da. Ja, somit treibt quasi die Inflation, die wir hier haben, auch noch zusätzlich der AfD und rechtspopulistischen Parteien die Wählenden in die Hände.
Genau, ich glaube, da würde ich ganz gern einsetzen, weil, ja, das passt zwar auch schon zum nächsten Thema, nämlich die Wählerinnenschaft, aber auch ein bisschen zu den Gründen, wieso die, glaube ich, AfD so gut abgeschnitten hat. Weil ich glaube persönlich, dass dieses ökonomische Argument eines der stärksten ist, dass Leute einfach so unzufrieden sind mit ihrer wirtschaftlichen Lage, dass das die Leute sozusagen in die AfD treibt, ja, und in so eine Protesthaltung, die sich dann vielleicht auch verfestigt mit echter Ideologie. Ich habe auch Zahlen dazu gefunden in Bayern. Nämlich, ich habe nämlich auch das Bild von der AfD als Partei von irgendwie alten Rentnern und irgendwie so älteren Wählenden, also dass die Wählerschaft eher alt ist. Aber das stimmt einfach überhaupt nicht. In Bayern hat Infratest DIMAP gesagt, zum Teil kann man sagen, das ist die Partei der jungen Menschen, die im Arbeitsleben stehen.
Krass.
Also da haben sie den höchsten Zuwachs gehabt, nämlich auf 31% der Arbeiter sozusagen, ArbeiterInnen, im Vergleich zu 2018, also um 9 Prozentpunkte auf 31%. Und gleichzeitig ist das die Partei, bei denen die Anhängerschaft sagt, ihre persönliche wirtschaftliche Situation mehr als bei allen anderen Parteien als schlecht beurteilt.
Ah, wow. Ja.
Also das bedeutet wirklich, und sie haben ja in Großstädten auch weniger Erfolg.
Ja.
Also es zeigt wirklich, es geht um Leute, die sich abgehängt fühlen, denen es ökonomisch schlecht geht, die arbeiten, die halt eben nicht unbedingt akademisch und großstädtisch unterwegs sind,
ja,
sondern eben ländlich und ja, das Gefühl haben, sie werden halt abgehängt wirtschaftlich. Das habe ich jetzt viermal gesagt, aber das ist auch wichtig.
Ja.
Und ich glaube deswegen, was du eben gesagt hast, mit wer die AfD heute noch wählt, ich würde da eher Konter geben und sagen, nee, heute, also ich meine, natürlich ist es schlimm wegen der politischen Gesinnung der AfD und wie sehr die Partei sich radikalisiert hat, aber von der Perspektive der Wählerschaft aus, finde ich, macht das viel mehr Sinn als früher, weil sich die ökonomische Lage halt noch verschärft hat. Und die Ampel aus machtinternen Gründen, dass die FDP weder Steuererhöhungen haben will, noch die Schuldenbremse aushebeln will, was bedeutet de facto, sie sind komplett handlungsunfähig, weil sie können kein neues Geld schöpfen, können aber auch nicht neues Geld eintreiben durch höhere Steuern. Das heißt, eigentlich kann man einfach gar nichts machen und es wird eher so der Missstand verwaltet. Natürlich verbessert sich dann die ökonomische Situation der Leute nicht. Wir hatten super hohe Inflation wegen dem Ukraine-Krieg und anderen Gründen. Das bedeutet aber, die Leute haben de facto weniger Geld, sie haben Schwierigkeiten, ihre Rechnung zu bezahlen und die Partei macht halt nichts. Also die regierenden Parteien machen halt nichts, die Ampel macht nichts oder beziehungsweise zu wenig, weil sie halt gewissermaßen handlungsunfähig sind, weil die Grünen und die FDP da komplett gegensätzliche Positionen hat, in so einer Weise, dass eigentlich eine Handlungsunfähigkeit vorprogrammiert ist. Und unter diesen Gesichtspunkten, finde ich, macht es viel mehr Sinn, dass heute mehr Leute AfD wählen als früher.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber also früher war es halt so, da war die AfD einfach noch keine Bedrohung. Also dann, wenn ich jetzt heute noch die AfD aus Protest wähle, dann muss ich ja aber wissen, dass es eine rechtsextreme Partei ist. Ich glaube, halt vor 10 Jahren war das noch nicht so ganz offensichtlich. Da war die AfD ja auch noch nicht ganz so radikal. Deshalb konnte ich es da noch leichter nachvollziehen, wenn man aus Protest halt irgendwie diesen Fehler begeht. Aber heutzutage, wo offen klar ist, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist, kann ich die ja nur wählen, wenn ich auch rechtes Gedankengut reproduziere.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, du hast ja eben gesagt, die Leute wissen das ja und es ist ihnen egal. Ich glaube eher, dass sie ökonomisch so verzweifelt sind, dass sie halt keine Alternative sehen. Und man muss ja sagen, die AfD aktiviert ja extrem viele NichtwählerInnen, eben aus diesem Grund. Ne? Also ich glaube, das ist zum Teil einfach Politikverdrossenheit, Aussichtslosigkeit. Die haben das Gefühl, und da kommen wir auch vielleicht in diesen Populismus rein, die aktivieren halt Leute, die Ängste haben und die sich abgehangen fühlen und geben halt einfache Lösungen auf diese komplizierten Fragen. Und zu Recht, die regierende Politik und Parteien machen halt einfach zu wenig.
Ja, klar, das stimmt.
Und natürlich werden die dann sozusagen denen in die Arme getrieben. Und da braucht man sich halt auch nicht wundern, meiner Meinung nach.
Ja, aber es ist halt super problematisch, weil wie du eben auch schon gesagt hast, also die AfD steht ja so, als wäre sie die Partei der kleinen Leute. Und wenn man aber eben mal anguckt, wie die AfD dann abstimmt, zum Beispiel hat sie gegen das BürgerInnengeld gestimmt, sie hat auch gegen den Mindestlohn gestimmt, was ja also dann schon belegt, dass sie halt keine Politik für die kleinen Leute macht, sondern eben eher für reiche Leute. Zum Beispiel ja die Extrembesteuerung, also die Reichenbesteuerung, da hat sie dann dagegen gestimmt und solche Sachen. Deshalb, also ja, nein, ich verstehe es einfach nicht, warum man die AfD
aber
ich meine,
natürlich macht das ja keinen Sinn, ne? Weil natürlich ist irgendwie die Migrationspolitik oder irgendwie das Heizungsgesetz ist ja nicht der Grund dafür, wieso es diesen Menschen ökonomisch schlecht geht, sondern der Grund ist die neoliberale Einstellung der CDU und der FDP. Ja. Aber das sehen die Leute halt nicht oder das ist zu kompliziert oder die verstehen das auch nicht oder die wollen sich halt irgendwie aufregen oder jemanden finden, auf den sie das schieben können und natürlich bieten sich dann Flüchtlinge und arme Menschen wie immer gut an und das wird dann halt aufgegriffen. Ne? Ich wollte das nur eben zu Ende führen, also dass sozusagen nicht nur alte Leute die AfD wählen, sondern am besten schneiden sie bei den, also in Bayern zumindest, bei den 35- bis 40-Jährigen ab, nämlich mit 20% und dicht gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen mit 18%. Also wenn ihr auch das Bild habt von irgendwie alten, da Rentnerparteien, Männern. Es stimmt einfach nicht. Krass. Die Leute sind halt 18 bis 40 Jahre alt.
Ja, das ist krass. Und was ich noch gelesen habe im Vorfeld, also es sind nicht die einkommensschwächsten Menschen, die AfD wählen, sondern es sind quasi die mittleren und unteren Einkommensgruppen, aber nicht die allerniedrigsten. Also es gibt da schon noch was drunter. Und es ist auch eher in den Regionen, die drohen, strukturschwach zu werden, dass die dann die AfD wählen. Also eben genau diese Angst zu haben, ich könnte sozialen Status verlieren, mein Leben könnte sich verschlechtern, das ist wohl offenbar ein Grund, die AfD zu wählen. Wenn du schon den sozialen Status verloren hast, dann wählst du vielleicht nicht mehr unbedingt die AfD. Weil du dann auch keine Hoffnung mehr hast, dass die dein Leben besser macht. Ja, also alles recht grauenvoll, kann man so sagen. Also insgesamt habe ich gelesen in der Mitte-Studie von der Friedrich-Eber-Stiftung, die ist auch ganz interessant, verlinken wir euch auch.
Lügenpresse, sorry.
dass die Selbstverordnung in der Bevölkerung auch stark zugenommen hat. Also vor 2 Jahren haben 10% der Leute sich als Mitte oder rechts eingestuft und heute sind es 15%, also schon nochmal deutlich angestiegen. Allerdings weiß man nicht genau, ob jetzt die Menschen sich eher trauen zu sagen, dass sie Mitte rechts sind, also ob quasi der Anteil in Wirklichkeit gleich geblieben ist und sie es jetzt nur zugeben oder ob wirklich der Anteil gestiegen ist. Das ist nicht so ganz klar. Beziehungsweise eine andere Expertin habe ich gehört, sie heißt Julia Reuschenbach, sie ist Politologin am Otto-Suhr-Institut an der FU Berlin und sie hat gesagt, dass es eben in der Bevölkerung gar nicht so einen krassen Rechtsruck gegeben hat, dass diese rechte Gesinnung eigentlich schon immer vorhanden war, dass sie halt nur jetzt auch eine Möglichkeit hat zu wählen. Und
ins Tageslicht kommt.
Genau, ans Tageslicht kommt.
Genau, also man kann auf jeden Fall feststellen, es gibt einen klaren Rechtsruck in der Parteienlandschaft, ne? Ja. Im Wählerverhalten. Ja, ja, ich glaube, das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob ich das so erwähnt habe, ich glaube nicht. Aber die Freien Wähler und die AfD sind ja auch die einzigen, die nicht an andere Parteien WählerInnen verloren haben. Mhm. Also die Freien Wähler haben nur an die AfD WählerInnen verloren.
Ja, krass.
Das heißt ja dann auch, dass sozusagen alle etablierten Parteien abgestraft wurden, ja, was wir am Anfang gesagt haben. Ja. Also es bestätigt ja quasi so ein bisschen dieses Bild auch, ne?
Ja, krass, also total erschreckend. Also genau, wenn man quasi in diesem Sumpf schon mal drin ist, also AfD-Wählerin ist, dann ist es auch relativ schwer, da wieder rauszukommen, weil auch die Gruppe der Wählenden wohl die homogenste Gruppe überhaupt ist, also von Menschen, die diese Partei wählen. Und da entsteht dann quasi auch so eine, es ist wie so eine Echokammer. Also es verstärkt sich dann selbst. Sie machen eben dieses Bild auf von wir gegen die anderen und wir stemmen uns hier gegen das unterdrückende System. Und das ist dann schwierig, die Leute da wieder rauszuholen, wenn sie erstmal diese Ideologie übernommen haben.
Genau, und ich glaube, das war auch so krass, weswegen ich das, den Wahlkampf auch so problematisch fand von den Freien Wählern, war ja, dass Aiwanger sich auch dieser Rhetorik bedient hat. Er hat ja auch gesagt, ich glaube, das war bei einer Heizungsdemo in Erding, da hat er gesagt, wir müssen uns von denen in Berlin die Demokratie zurückholen, was ja 1A AfD-Parole ist. Und hat ja sozusagen dann auch dieses Klischee bedient, dass es so eine Art Elite in den Medien, in der Wirtschaft und in der Politik gibt und dass wir quasi das normale Volk sozusagen dagegen auflehnen muss, was natürlich im Kern vielleicht gewisse Anhaltspunkte hat, aber nur um zu sagen, dass ich auch wiederum glaube, dass es dann halt so ein Anti-Establishment, Anti irgendwie ökonomische Angstsache ist, ne? Ja. Dass die Leute halt dann wirklich aus so einem Bauchgefühl heraus die AfD wählen und jetzt wirklich die Überzeugung, ob das jetzt Migrationspolitik ist oder so. Also natürlich geben die das an, aber ich glaube, das ist eigentlich eher nur ein Symptom eines größeren Problems.
Ja, voll. Also auch ganz grundsätzlich, was man wählt, ist nie so 100%. Rational, sondern ist auch sehr situativ und kann natürlich durch solche Ängste, die da geschürt werden, beeinflusst werden. Und ich finde das so krass und so bedrohlich, wenn quasi die AfD behauptet, dass sie sich die Demokratie zurückholen müssen. Die benutzen ja dann auch solche Wörter, wie ich glaube, der Aiwanger hat das sogar selber gesagt, dass da jetzt eine Hetzjagd gegen ihn inszeniert wurde und solche Sachen. Also die bedienen sich da einer Rhetorik, die halt eigentlich im gegenteiligen Fall anwendbar wäre und bei ihnen halt einfach nur Hanebüchen ist. Und aber dadurch, dass das dann auch von den etablierten Parteien immer wieder wiederholt wird, dadurch kommen wir dann zu dieser positiven Rückkopplung, auf die wir jetzt auch noch eingehen wollten, dass eben die Themen auf einmal in der Mitte der Gesellschaft ankommen und auch diese ganzen Begrifflichkeiten auf einmal normalisiert sind. Zum Beispiel hat Söder häufig gesagt, dass es eine Zwangsveganisierung gäbe oder Spahn hat jetzt auch in letzter Zeit von einer Klimadiktatur geredet und solche Sachen. Also das sind alles Wörter, die halt aus wirklich der rechtsextremen Bubble kommen, die da irgendwie Anklang gefunden haben und die inzwischen halt bei der CDU auch schon total normaler Sprache Gebrauch sind, was, keine Ahnung, was halt dazu führt, dass sich dieser komplette Diskurs krass verschoben hat und wir inzwischen wirklich in der Mitte rechte Ideologie besprechen.
Genau, und allgemein, glaube ich, kann man schon feststellen, dass halt zum Teil einfach die Strategie der CDU war, sich halt dieser Identitätspolitik und diesem Kulturkampf irgendwie anzubiedern und zu sagen, das Problem ist Identitätspolitik, das Problem ist Gendern. Ich habe hier ein Zitat, Merz hat gesagt, mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Und das sozusagen, also die Menschen eigentlich nur wegen diesen Kulturkampfgeschichten zur AfD wechseln. Und ich glaube, also was wir eben gesprochen haben, zeigt einfach, das stimmt nicht.
Ja.
Und ich habe irgendwo auch Verständnis dafür. Ich glaube auch, dass die Grünen zum Beispiel deutlich abgehobener sind, ne? Und schon eine Politik machen, die eher AkademikerInnen zusprechen und irgendwie auch ein bisschen halt nicht volksnah ist. Und dass das ein ernsthaftes Problem ist. Und dass es deswegen auch, man darüber streiten kann, ob es eigentlich so eine Art linken Populismus geben sollte, der quasi, also haben wir auch ein bisschen im Vorfeld zu dieser Folge darüber geredet, was vielleicht auch Wagenknecht so ein bisschen vorhat. Also ist ja die Frage, wie links das dann wirklich wird, das Projekt am Ende, müssen wir dann schauen. Aber man kann ja durchaus Sympathien dafür haben, dass diese Leute sich abgehängt fühlen und dass sie eine Antwort brauchen, die eben nicht auf rassistische Ressentiments zurückgreift, sondern die dann wirklich ihre ökonomische Situation auch ernst nimmt. Und da fehlt es halt auch auf der linken Seite
total
des politischen Lagers komplett. Ne? Ja. Also da hört man ja fast gar nichts zu. Die Linke probiert das so ein bisschen, aber wie gesagt, die hat jetzt gerade andere Probleme und ist sowieso irgendwie mit sich selbst beschäftigt.
Auch sehr fragwürdig, ja, in vielen Dingen.
Und zum Teil auch fragwürdig, also da ist es, glaube ich, nicht so einfach. Und ja, und ich habe, also wie gesagt, einen Artikel gefunden vom Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski und der hat auch gesagt, was wir auch gesagt haben, nicht, dass die AfD halt eben keine Protestpartei mehr ist, sondern dass sie halt auch eine Nachfrage bedient seit mehreren Jahren. Und das, er hat das auch halt kritisiert, diese Strategie von der CDU und von Merz, und hat gesagt, wenn die Leute nur ein Problem mit dieser woken Ideologie hätten, dann könnten sie ja durchaus auch der CDU zulaufen, die sich ja auch dagegen stellt. Aber das tun sie halt eben nicht, sondern sie gehen halt eben zur AfD. Und er meinte, das ist auch, glaube ich, stark angelehnt an die Republikaner in den USA, diese Strategie. Und er hat gesagt, Zitat, das funktioniert wohl möglich in einem Zwei-Parteien-System, aber eben nicht in Deutschland.
Ja.
Und deswegen wäre das halt eine schlechte Idee.
Ja, total. Das hatten wir im Vorfeld eben auch besprochen. Also wenn die CDU zum Beispiel halt dann so rechtspopulistischen Wahlkampf macht, dann denken sich die WählerInnen, okay, das habe ich irgendwie schon mal gehört, aber man glaubt es der AfD dann halt mehr, weil man das von der schon seit 10 Jahren hört und von der CDU jetzt erst seit einem Jahr oder so. Und im Zweifel wählen die Leute dann halt das Original, also da, wo die Idee herkommt und nicht die CDU, die das jetzt nachplappert. Haben wir ja gesehen in Bayern, dass das nicht funktioniert.
Absolut. Und eben, er sagt dann auch weiter, dass auch andere Probleme mit sich bringt, nämlich die Union kann ja dann auch nicht mehr glaubhaft mit den etablierten Parteien koalieren, weil sie, also ich meine, wenn er diese Ressentiments bedient, dass das sozusagen die Anti-Establishment-Partei ist, dann kann er, also dann versperrt man sich ja diesen Weg, ne?
Ja,
und also es ist in sich auch widersprüchlich.
Ja, krass.
Und ja, also er hat gesagt, im internationalen Vergleich zeige die Forschung, dass konservative Parteien auch in anderen Ländern dazu neigen, die Positionen der radikalen Rechten zu übernehmen oder sich ihnen anzunähern, aber dass es halt keine Nachweise dafür gebe, dass diese Strategie funktioniert und dass man eben auch dann in die Hände der Rechtsextremen sozusagen spielt. Und er hat gesagt, ja, die Union sollte sich aus seiner Sicht durchaus auf konservative Positionen beziehen, bei Gesellschaftspolitik, in der Familienpolitik und eben nicht dann AfD-Rhetorik übernehmen. Und das fand ich auch ganz interessant. Er hat dann gesagt, ich würde sozusagen diesen Parteien raten, sich auf die Konkurrenz untereinander zu beziehen und dass sie versuchen sollten, eben sich bei Umwelt- und Klimaschutz, bei Arbeitsplätzen und bei der Wirtschaft eben untereinander zu streiten und da starke Positionen zu beziehen und eben nicht sich eigentlich nicht um die AfD zu kümmern und die eigentlich fast eher zu ignorieren. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass das relativ gut funktioniert, wenn ich das noch anbringen darf. Ich weiß nicht, ob
gerne.
Das hier gerade passt. Aber in Berlin hat das nämlich wahrscheinlich relativ gut funktioniert. Ich habe einen Artikel gelesen von Olaf Sundermeier. Der hat auch gesagt, die CDU in Berlin hat das gemacht. Kai Wegner, der auch im Moment regierender Bürgermeister von Berlin ist, da hat die AfD 9,1% errungen in der letzten Wahl, mit Wahlwiederholung. aber in der Berlin-Wahl 2021 halt 8%, also sie haben nur 1,1 Prozentpunkte dazu gewonnen. Und da hat ja die CDU sehr klar die Sicherheit und Ordnung, also so Law and Order und auch durchaus die Migrationspolitik angeprangert, aber halt ohne sozusagen jetzt sich der AfD-Rhetorik vollkommen eigen zu machen. Und seitdem er im Amt ist, hat er es auch komplett vermieden, sich auf die AfD zu beziehen und auch nicht, er hat in seinem Text gesagt, er vermeidet es, sich wie einige andere auf der parlamentarischen Bühne lautstark mit der Nazikeule an der AfD abzuarbeiten, eben auch, weil das ihnen nützt mehr, als dass es ihnen schadet. Und dass er sie eigentlich eher ignoriert im Berliner Parlament, im Abgeordnetenhaus, und dass dies vielleicht deutlich besser funktioniere, als sozusagen denen immer wieder Raum zu geben.
Ja, total.
Und ich glaube, das ist auch in der medialen Landschaft problematisch, dass sie immer wieder eingeladen werden. Auch diese Hit-Pieces, die ich öfter sehe bei der Tagesschau, bei den Tagesthemen, geben denen eigentlich viel mehr Bühne, als es sie, glaube ich, diskreditiert, weil die Leute ja dann eher noch mehr der Idee sind, okay, die werden jetzt aktiv irgendwie unterdrückt oder man hetzt gegen die AfD, was ja auch stimmt zum Teil. Also natürlich auch zu Recht werden sie kritisiert, aber sie werden halt sehr lautstark kritisiert. Und ich glaube, das hat wirklich so einen Dunning-Krüger-Effekt, dass dann eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit auf die zukommt und sie sich dann halt auch als Opfer stilisieren inszenieren können. Und das führt halt eben nicht dazu, dass Leute sich davon abwenden, sondern es führt halt dazu, dass die Leute sagen, ja, stimmt, irgendwo haben sie ja recht. Sie werden ja wirklich die ganze Zeit nur gebasht.
Ja, okay, aber was ist dann der richtige Umgang? Weil einerseits sagst du, dass ihnen halt der Raum gegeben wird. Also keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, die AfD ist halt eine rechtsextreme Partei und keine demokratische Partei. Und deshalb macht sie das System halt von innen heraus kaputt, weil sie ist ja demokratisch gewählt worden. Deshalb muss man ihr ja auch irgendwie diese Redezeiten zusprechen und solche Sachen. Und na klar, aber wenn es nach mir ginge, würde ich das auch nicht gerne machen, damit sie ihren Populismus nicht noch weiter in die Mitte drängen können. Aber wie geht man damit um?
Naja, wie gesagt, ich glaube, man muss also ich würde dafür plädieren, dass auf der einen Seite sowieso das Problem ist, die ökonomische Seite. Also man müsste da viel mehr machen, nämlich entweder neue Schulden machen oder Steuern erhöhen. Ja. Und da vor allem halt den Mindestlohn erhöhen und so weiter und so fort. Halt die Leute wirklich ökonomisch entlasten und nicht nur Steuergeschenke für die Reichen zu machen und für die Unternehmen, wie die FDP das jetzt wirklich durchgesetzt hat. Das wäre das eine. Und zum anderen muss die CDU halt konservative Positionen besetzen. Und das machen sie jetzt auch mit Merz, aber halt ohne, wie gesagt, diese Rhetorik zu übernehmen. Und sie sollten die AfD halt viel mehr ignorieren, auch parlamentarisch. Weil die Leute, die AfD wählen, die interessiert die parlamentarische Arbeit der AfD, interessiert die sowieso nicht. Also es macht sowieso keinen Sinn, sich sozusagen darauf zu fokussieren, weil das ist nicht der Grund, wieso die Leute die wählen, meiner Meinung nach. Also ich glaube, man müsste sozusagen viel mehr die AfD ignorieren und gleichzeitig ihre Themen besetzen, ohne sich halt
an ihnen abzuarbeiten.
An ihnen abzuarbeiten, aber auch ohne sozusagen die schlimmsten Ängste und Ressentiments zu bedienen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf deine Frage nur geantwortet habe, aber auf jeden Fall in der Medienlandschaft ist das halt genauso. Ne?
Ja, das
also, dass denen da auch zu viel Raum gegeben wird und ich muss auch dazu sagen, ein bisschen, glaube ich, wie bei Trump in den USA, dass es halt auch gute Einschaltquoten bringt und dass es irgendwie polemisiert und polarisiert und dass das halt auch problematisch ist. Also ihnen sozusagen dann immer diesen Raum zu bieten. Ich habe einmal so ein Interview gesehen, das war im Sommer, als ich im Urlaub war, von, ich glaube, das war bei den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni von Alice Weidel. Mhm. Und das war bei diesem AfD-Parteitag, wo quasi das Meutenlager komplett rausgekegelt wurde, die ja für AfD-Verhältnisse gemäßigt waren, natürlich auch super rechts, aber jetzt nicht ganz so schlimm wie der ultrarechte nationale Flügel. Und der hat so ein Interview geführt und das war so schlecht. Also der hat versucht, so journalistisch irgendwie harte Fragen zu stellen und so Sticheleien, aber es wirkte total passiv-aggressiv. Mhm. Es wirkte total so herablassend und irgendwie so, irgendwie als ob er sie wirklich nur fertig machen wollte. Genau. Und es hatte, glaube ich, überhaupt nicht die intendierte Wirkung. Und stattdessen konnte sie halt super viele gute Punkte bringen. Sie wirkte total gelassen und entspannt und hat einfach immer Konter gegeben. Und er hat sich irgendwie so an sie abgearbeitet, aber irgendwie fast vergeblich.
Ja, krass.
Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, der falsche Umgang. Also man kann nicht immer diese Leute einladen bei jedem Panel und so. Und ich meine, ich weiß, zum Teil die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen das machen.
Ja.
Aber halt, man muss es auf so eine Art und Weise machen, dass man ihnen halt nicht diese Bühne verschafft, wo sie halt, wie gesagt, diese ganzen Themen besetzen können. Ja, also das ist, glaube ich, problematisch. Und genauso ist es dann halt auch im Parlament. Also wenn dann nur sagen, ja, ihr seid Nazis und ihr seid so schlimm, weil die Leute haben ja das Gefühl, die sind wirklich von der AfD, dass die Partei ist, die ihre Sorgen ernst nimmt und die einzigen sind, die sie in der Hinsicht vertreten. Und wenn die dann nur als Nazis beschimpft werden. Ich meine, die Leute selber sagen ja, ich bin ja auch kein Nazi, sondern der AfD-Vertreter hat meine Position. Und ich glaube, dann macht man halt mehr Schaden, als dass man jetzt irgendwie die Leute davon abbringt. Weil die Leute lehnen sie ja sowieso, obwohl sie wissen, dass sie rechtsextrem sind. Darum geht es halt eben nicht.
Ja, aber es ist halt irgendwie auch so ein gewisser Teufelskreis. Weil einerseits sagst du, man soll denen halt medial nicht so viel Raum geben, was ich natürlich auch so sehe. Aber gleichzeitig ist es eben, wenn man dann der AfD nicht den gleichen Raum gibt wie anderen Parteien, der ihnen ja per Definition in der Demokratie zusteht, dann können sie sich natürlich auch wieder noch mehr als Opfer inszenieren. Deshalb ist es schwierig da mit der medialen Aufmerksamkeit, wie man damit richtig umgeht.
Ja, weiß ich nicht. Also klar, am Wahlabend müssen die eingeladen werden und vielleicht beim Sommerinterview bei der ARD, wo alle Parteien eingeladen werden, die im Bundestag vertreten sind, müssen sie auch da sein. Aber ich meine, es gibt endlos Talkrunden und irgendwelche Artikel, wo die interviewt werden und so. Und meiner Meinung nach müsste man das da halt nicht machen. Ja. Und man sieht ja auch gerade in Berlin, dass es funktioniert. Also man redet einfach nicht mit denen. Man erwähnt die aber auch nicht die ganze Zeit. Ne? Es gibt eine Brandmauer. Man sagt, okay, wir arbeiten mit denen nicht zusammen. Kai Wegner hat das ausgeschlossen in Berlin. Und dann war es das. Aber gerade in der Bundespolitik habe ich das Gefühl, das wird so oft wiederholt, dass es dann auch wiederum diese Opferrolle halt begünstigt.
Klar. Also wir müssen uns einfach klar machen, dass auch wenn die AfD halt gewählt wurde, sie keine demokratische Partei ist und deshalb sie wahrscheinlich auch einfach nicht mit den demokratischen Mitteln versorgt werden sollte. Also natürlich auf staatlicher Ebene und so, weiß ich offiziell, muss das so sein. Aber wo immer es die Möglichkeit gibt, die AfD nicht einzuladen, sollte es auch gelassen werden und es sollte einfach diesen rechtspopulistischen Machenschaften keinen Raum gegeben werden. Ich frage mich jetzt auch, inwiefern unsere Folge jetzt dazu beiträgt, weil wir ja auch hier über die AfD reden. Aber natürlich hoffen wir, dass, also ich gehe davon aus tatsächlich, dass die meisten Leute, die uns zuhören, ohnehin nicht die AfD wählen. Aber vielleicht habt ihr in eurem Familienkreis oder in eurem Umfeld irgendwelche Leute, die zumindest geneigt sind, die AfD zu wählen oder hier und da mal was Rechtspopulistisches unreflektiert wiederholen. Und vielleicht könnt ihr dann denen jetzt mithilfe unserer Folge ein paar neue Denkanstöße geben und sagen, ey, hört auf mit dem Scheiß, die AfD ist wirklich gefährlich und demokratiegefährdend und wir müssen die loswerden.
Ja, oder beziehungsweise auch, dass es halt gegen deine Interessen
voll
stößt, ne? Also rein ökonomisch schon.
Also außer du bist halt Nazi.
Ja, aber das ist halt wirklich auch eine spannende Frage, weil da kommen wir wieder zurück zu diesem Populismus-Thema. Ist Populismus per se schlecht und sollte es dann nicht einen linken Populismus geben, der halt dem etwas entgegenzusetzen hat?
Doch, wahrscheinlich schon.
Und deswegen, ich habe da durchaus Sympathien für, wenn Leute sagen, es kann halt nicht sein, dass, wenn die sagen, ja, dass das, also einfache Lösungen für komplexe Probleme, wenn die AfD dafür Antworten hat, so falsch sie sein mögen, wenn auf der anderen Seite dann halt auch wirklich irgendwie nur Streit ist in der Ampel, ne?
Ja, also
und über, die Linke nicht existent ist. Also dann muss man sich halt auch nicht wundern.
Ja, über das Wort Populismus können wir wahrscheinlich auch mal eine eigene Folge machen. Ich habe mal mit meiner Familie zusammen bei einem Abend da eine sehr schöne Definition für erarbeitet. Ich habe sie jetzt gerade nicht mehr dabei, aber ist auf jeden Fall interessant. Und ja, also ich bin auch der Meinung, dass eben die Linke, also jetzt nicht die linke Partei, sondern die linke Szene oder alle Menschen, die links angehaucht sind, insgesamt natürlich sehr intellektuell sich ausdrücken in vielen Fällen und auch sehr fragmentiert sind, auch intellektuell ausgedrückt. Und dass wir halt auch irgendwelche Antworten, einfache Antworten auf komplexe Fragen geben müssten, damit wir Menschen abholen. Vielleicht kann das unser neues Projekt sein, Luca. Eine neue Partei, die einfache Antworten auf komplexe Fragen.
Ich finde das ja cool. Oder überhaupt einfach schon mal irgendwie medial, inhaltlich. Ne? Das reicht ja schon irgendwie ein YouTube-Channel oder irgendwas, dass es halt das gibt.
Ach ja, Luca also will TikTok-Channel machen übrigens.
Ja, genau. Nee, aber wirklich, weil ich meine, es gibt ja linke Antworten auf diese Sachen. Ja. Und die könnte man ja auch einfach ausdrücken.
Ja.
Nur das passiert halt eben nicht. Ne? Ja. Und das ist halt, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und ich habe übrigens, das passt nämlich sehr gut dazu, weil ich glaube, es herrscht auch diese Meinung, dass sozusagen damals war das eigentlich nur eine euroskeptische Partei und dann sind Nazis reingekommen mit der Zeit nach mehreren Jahren und dann sind sie jetzt super rechtsextrem geworden. Aber ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass quasi diese rechtsextreme Seite schon von Anfang an da war, aber dass die sehr bewusst in der zweiten und dritten Reihe gehalten wurde.
Ja, krass.
Aber dass die explizit eingeladen wurden mit den Worten sozusagen, okay, aber macht euch nicht zu öffentlich, aber wir laden euch sozusagen ein und wir nehmen euch auf und damit haben wir auch eine größere politische Schlagkraft. Deswegen, man braucht sich auch wirklich nicht wundern, dass das jetzt entstanden ist bei der AfD, weil das quasi von vornherein absehbar war, wenn man das halt irgendwie näher verfolgt hätte, dass halt ich glaube, am Anfang war wirklich die erste Riege, war eben nicht so rechtsextrem, aber sie haben halt mit den Rechtsextremen, also haben die gerne eingeladen, eben um größere Zahlen zu haben. Und die haben halt dann die Partei übernommen, wie das halt so passiert.
Ja, die Gemäßigten sind inzwischen eigentlich alle raus und inzwischen haben wir eine rechtsradikale Partei.
Ja.
Gut, können wir hoffen, dass sie vielleicht einfach bald verboten wird und sich das Problem dann so löst?
Ja, und das ist aber auch ein interessantes Ding, ne? Weil ich glaube, das ist auch, also also da ist ja auch das Problem, dass eben sie nicht als verfassungsfeindlich bis jetzt eingestuft wurde oder teilweise, also ich glaube, die stehen jetzt unter Beobachtung. Ja. Ich meine, wir können jetzt auch eine ganz andere Folge machen zum Verfassungsschutz und dass der Verfassungsschutz hat ja ihnen auch gesagt, wie sie sich zu verhalten haben, damit sie nicht unter Beobachtung stehen und dann haben sie sich trotzdem nicht dran gehalten und dann müssen sie doch unter Beobachtung stehen. Aber man kann natürlich darüber reden, ob sie verboten werden müssten oder ob es irgendwie rechtsextreme Tendenzen da gibt. Ich wäre da auch vorsichtig. Ich würde sowieso eher dafür plädieren, dass man sozusagen die Politik so ändern müsste, dass niemand die wählen braucht. Ne? Aber ich glaube, ja, das voll, wird halt das auch.
Ja, also ich glaube, sie zu verbieten geht schneller, als jetzt die Politik so zu ändern. Aber natürlich, also die Politik muss sich ändern. Also die Politik oder die Demokratie, die wir in Deutschland haben, ist meiner Meinung nach auch keine vernünftige Demokratie, habe ich schon oft gesagt. Ist halt eine repräsentative Demokratie. Ich bin für partizipative Demokratie. Ich bin keine Demokratiefeindin, das wird mir dann immer schnell unterstellt. Aber ja, das System, so wie wir es in Deutschland haben, funktioniert nicht mehr und die AfD ist quasi nur die Spitze auf dem Eisberg.
Und das ist ja auch spannend, zum Beispiel bei Volksentscheiden ist die AfD die einzige Partei, die glaubhaft eine Meinung vertritt, dass die Volksentscheide deutschlandweit einsetzen wollen. Und selbst die Grünen haben das ja aus ihrem Grundsatzprogramm gestrichen. Ja. Und auch bei so Themen wie Frieden oder so, vielleicht aus den falschen Gründen, weil sie irgendwie Putin-nah sind und Russland-nah, aber sie sind eine der wenigen Parteien, eigentlich die einzige mit so ein bisschen die Linke, aber die Linke hält sich da sehr zurück, weil sie auch Angst haben vor diesen irgendwie Putin-Liebhaber irgendwie Anfeindungen, die zum Teil ja auch berechtigt sind. Das, aber ich glaube zum größten Teil auch nicht, sind die einzigen, die halt so eine Antikriegshaltung einnehmen. Das ist ja auch irgendwie traurig, dass sonst alle anderen Parteien im großen Maße für mehr Waffenlieferungen sind und so weiter und so fort. Also ich glaube, in vielen Punkten gibt sich da so einen politischen Raum auf, ein Loch, ein Vakuum und das wird halt von dieser Partei gefüllt, zum Teil auch aus falschen Gründen. Aber natürlich müsste es für gewisse Elemente und Strömungen dieser Einstellung, gerade in Bezug auf ökonomische Schwierigkeiten, gerade in Bezug auf internationale Politik und so weiter und so fort, müsste es halt ein linkes Gegensatz geben, was halt funktioniert und was das glaubhaft auch darbietet und was irgendwie halt nicht nur im internen Streit verfällt.
Ja.
Und da muss man sagen, ist die AfD null so. Ich meine, die haben auch viele Streitigkeiten und so, aber die lassen das sehr hinter versteckten Vorhängen. Nach außen hin geben sie sich sehr geschlossen, sind extrem, also ihr Auftritt ist extrem professionell und geschlossen. Davon kann die Linke ja nur träumen.
Ja, das stimmt. Ja gut, ja, die Linke hat es einfach, also die gibt es ja quasi nicht mehr faktisch, die ist fast tot.
Deswegen, ich bin auch sehr gespannt, sorry, ich rede die ganze Zeit, aber ich bin sehr gespannt darauf, was diese Sarah Wagenknecht-Partei dann, ob sie vielleicht auch das zum Teil bedienen kann, obwohl ich da halt auch mir nicht so sicher bin, ob die dann am Ende noch links ist.
Nee, also überhaupt nicht. Sarah Wagenknecht, also ich meine, die bei ihrer Kundgebung, die sie hatte im Februar, da war die AfD dabei. Also
ja,
die haben die gleichen
gut,
Parolen vertreten.
Klar. Und ich meine, die ist ja sozial relativ rechts, aber wirtschaftlich vielleicht trotzdem relativ links.
Ja, schauen wir, was dabei rauskommt, denn am Montag wird sie ja ihre die Gründung der Partei, glaube ich, bekannt geben.
Genau.
Lassen wir uns überraschen. So, ich habe schon 10-mal probiert, einen abschließenden Satz einzuleiten, aber Luca hatte noch sehr viel zu sagen.
Sorry.
Ich hoffe, ihr konntet uns folgen. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Denkanstöße bekommen, findet nicht alles, was wir gesagt haben, problematisch. Wenn doch, sagt es uns gerne an hallo@linksgrünversifft.net. Grün mit UE. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt links, bleibt grün, bleibt versifft. Und bis zum nächsten Mal.
Das gefällt mir sehr, das sollten wir immer drin haben. Genau, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt auch uns einen Kommentar lassen mit der Q&A-Funktion von Spotify. Schreibt gerne dazu, ob wir es veröffentlichen dürfen oder nicht. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder einschaltet in 2 Wochen.
Genau, dann bis dann.
Ciao. Ciao.